Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hören dürfen auf dein Wort, hören können. Danke dir für den Hunger in unserem Herzen. Und wir bitten dich, segne du uns mit deinem Geist. Schenk diese Gnade, dass wir hören, was du uns sagst. Schenk uns die Demut, es anzunehmen. Und die Demut, umzukehren, wo es nötig ist. Wir danken dir, dass du unsere Hoffnung bist. Hoffnung auf Heil, Hoffnung auf Rettung, Hoffnung, dass wir ja ganz werden. Wir brauchen das so dringend. Amen. Wir haben heute einen Abschnitt aus der Bibel, der zum Palmsonntag vorgeschlagen ist. Und zwar aus Markus 14. Jetzt gucken wir mal, ob das kommt. Herrlich. Es ist die Geschichte der Salbung Jesu in Bethanien. Ich habe es unterschrieben, von einer Frau Hingabe lernen. Ihr könnt mitlesen. Wenn ich dann weiterklicken kann, könnt ihr mitlesen. Jetzt. Ja, hier vorne ist es schön groß, das ist fein. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simon des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen mit voll Salböl, echter kostbarer Narde. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können, und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Ischariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Das ist der Abschnitt heute. Danke, Julian, fürs Weiterklicken. Das ist sehr schön. Zunächst erstmal möchte ich mit uns ein paar Zahlen, Fakten und Daten klären, um ein bisschen in diese Geschichte einzutauchen. Und dazu habe ich euch hier was mitgebracht. Eine kleine Karte, oh, die ist hier vorne sogar sehr schön groß, das ist fein. Die war bei mir auf dem Laptop, da habe ich gedacht, das könnte eng werden, aber schön. Also, wir sind kurz vor Ostern, kurz vor Kreuzigung, kurz vor Auferstehung. Jesus ist in Jerusalem, beziehungsweise er übernachtet jedes Mal in Bethanien und pendelt, wenn man es so will, in der sogenannten Karwoche, wie wir sie heute nennen, von Bethanien immer wieder nach Jerusalem. Der Weg ist ca. 2,7 Kilometer lang von Bethanien nach Jerusalem. Das sind ungefähr 30 Minuten Gehzeit. Dort finden dann auch solche Geschichten statt. Also gerade das Markus-Evangelium nimmt uns da ziemlich stark in diese letzte Woche Jesu mit hinein. Da kann man mal nachvollziehen, wie die Woche Jesu vor seinem Tod so ausgesehen hat. Ihr seht, hier ist Bethanien und hier der große schwarze Punkt ist Jerusalem. Also man sieht schon, es ist wirklich sehr nah. Das ist erstmal so die Örtlichkeiten. Dann ist es aber was, wenn wir, und wir haben es ja im Eingang gelesen, wie ist die Lage, ich sag mal, atmosphärisch zu der Zeit? Wir haben gehört, dass die obersten Führer, die Schriftgelehrten und Pharisäer irgendwie danach suchten, wie sie Jesus gefangen nehmen können, wie sie ihn töten können, wie sie ihn beseitigen können. Aber sie wissen auch, dass das bevorstehende Fest da kein guter Zeitpunkt ist. Das wollen sie mit allen Umständen vermeiden. Warum? Weil diese Stadt Jerusalem zum Passafest gerammelt voll ist. Wir haben so diese Geschichte von Bethlehem und der Geburt Jesu, wo Josef und Maria nach einer Herberge suchen und alles voll ist. Und ähnlich kann man es sich vorstellen, bloß in Jerusalem, die damals noch eine größere Stadt war. Diese Stadt war proppevoll zu dieser Zeit. Das heißt, da ist auch ganz schön Wuling. Wir sehen die Anspannungen von den religiösen Führern. Wir wissen aber auch von den Erwartungen der Jünger. Jesus soll sie befreien von den Römern. Jesus soll sie befreien von dieser Herrschaft, dieser Fremdherrschaft. Er, der Messias, das haben sie doch nun erkannt. Er, der Christus. Also auch da, man merkt, wie die Jünger dort eine Erwartung in sich tragen und dann erleben sie, wie Jesus mit jedem Schritt nach Jerusalem sich immer unbeliebter macht und immer mehr Hass auf sich nimmt und immer mehr Hass schürt und immer mehr diese religiösen Eliten herausfordert und triggert. Und dann sehen wir hier eine Situation, da heißt es, Jesus ist in Bethanien und er ist zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Höchstwahrscheinlich war das einer von denjenigen, die Jesus geheilt hat. Und Jesus sitzt bei ihm dort zu Tisch. Johannes 12 ist der Paralleltext zu unserem Abschnitt heute. Dort heißt es, dass auch Lazarus mit an dem Tisch saß und dass Martha diese Tischgemeinschaft bediente. Lazarus war derjenige, der kurze Zeit vorher noch im Grab verweste. Der sitzt dort auch gleich noch mit. Also wenn wir mal versuchen, uns in die Situation, in die wir jetzt gerade eintauchen, hineinzubegeben, so emotional, dann merken wir, das war ein ganz schönes Fass. Und da hat es nicht viel gebraucht, da geht was hoch. Und dann lesen wir, und als sie zu Tisch saßen, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Öl, echter kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen. Dazu hier mal zwei Bilder. Das hier drüben ist versucht, eine gute Darstellung, wie diese Dinger ungefähr ausgesehen haben können. Und das ist dann hier so ein bisschen eher eine kleine Zeichnung, die uns das nochmal ein bisschen vor Augen führen soll. Auch hier ein paar kurze Daten dazu, damit wir erfassen können, was diese Frau hier gebracht hat. Das Alabaster war zur damaligen Zeit jetzt kein alltägliches Material, aus dem man Sachen hergestellt hat. Das war schon ein sehr hochwertiges und ein sehr teures Material. Das heißt, allein das Fläschchen, wo diese Narde drin war, war schon etwas, was unglaublich wertvoll war. Heute ist es so, ich habe mal geguckt, wenn man so ein Alabasterfläschchen, was ich euch hier gerade gezeigt habe, das da drüben kaufen will, dann ist man da schon bei weit über 100 Euro. Und es gibt welche, die kannst du bis 3.000, mehrere tausend Euro kaufen, die quasi so ein Alabasterfläschchen heute sind. Also da merkt man schon, allein heute ist auch jetzt nicht gerade billig. Und dann ist es ja nicht nur dieses Alabasterfläschchen, worum es hier geht, sondern dann geht es um dieses Öl, was da drin ist. Und da wird gesagt, es ist echtes, kostbares Nardenöl. Diese Alabasterfläschchen wurden damals versiegelt. Das heißt, die wurden komplett zugemacht. Warum? Damit dieser Stoff, der da drin ist, dieses Öl, nicht entweicht. Dass dieser Geruch drin bleibt und dass das, was dort gespeichert ist in diesem Fläschchen, so rum, das ist ein bisschen viel Chen, dass das dort wirklich bewahrt bleibt, weil das so kostbar war. Im Abschnitt der Bibel wird uns gesagt, dass man es für 300 Denare, mehr als 300 Denare hätte verkaufen können. Das heißt, umgerechnet circa ein Jahreslohn. Ein Denar war damals ein Tag Arbeit. Ungefähr der normale, man könnte heute sagen, Mindestlohn. Das heißt, du gehst ein Jahr komplett arbeiten und machst nichts anderes und legst dieses Geld auf die Seite. Wenn wir es umrechnen, in einem Kommentar habe ich gefunden, damals 2008 wären das ca. 15.000 Euro gewesen an Wert. Durch die Inflation und alles, was da jetzt in den letzten Jahren passiert ist, sind wir heute bei über 21.000 Euro nur für dieses kleine Fläschchen Öl. Also von diesem Rahmen reden wir hier. Das bringt diese Frau. Und warum war das so teuer? Weil es ein unglaublich wertvolles Öl war, was aus Indien, teilweise aus dem Himalaya-Gebiet, transportiert, importiert wurde. Und jetzt kommt diese Frau, die im Markus-Evangelium nicht benannt wird. Die hat dort keinen Namen. Im Johannes-Evangelium wissen wir, es ist Maria, die Schwester des Lazarus. Und sie kommt und sie tut fast schon das Undenkbare. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Maria kommt, die Frau tritt dort ein und sie bricht den Hals, wie wir es hier sehen, so ungefähr von diesem Fläschchen ab. Das war die einzige Möglichkeit, wie man an diesen Inhalt kommt. Und sofort erfüllt ein Duft den Raum. Und wenn man das sich versucht vorzustellen, dann war das wahrscheinlich ein unglaublich sinnliches Ereignis. Dieser Geruch, dieses kostbare Öl, was plötzlich sich in diesem ganzen Haus ausbreitet und was jedem in die Nase steigt. Und was ein Wohlgeruch ist. Also nicht so, wie wenn man heute von seiner Frau in irgendeine Douglas-Filiale reingeschleppt wird oder durch einen Duty-Free-Shop auf dem Flughafen muss und dort so viele Düfte und Gerüche in der Luft sind, dass du sofort Kopfschmerzen kriegst. Sondern was Wohltuendes, was Wundervolles, was sich dort ausbreitet. Und ich möchte noch mal kurz mit uns hier anhalten. Wir lesen davon, dass diese Frau dort kommt. Und wenn wir mal versuchen, uns reinzuempfinden in diese Frau, was muss das bedeutet haben? Da ist eine Tischgemeinschaft, angeregte Gespräche, gutes Essen. Und dort kommt plötzlich so eine Frau fast schon als Störfaktor dazu. Die sprengt plötzlich den Rahmen. Und dann kommt sie dort und hält in der Hand das Kostbarste, was sie in ihrem Leben hat. Wahrscheinlich ihr ganzes Erspartes. Ihre Altersvorsorge. Das, was ihr Sicherheit gegeben hätte. Das, was ihre Zukunft gewesen wäre. Und sie nimmt es. Und dann zerbricht sie es. Und sie gießt es aus. Und plötzlich ist alle Aufmerksamkeit auf ihr. Bis zum letzten Tropfen rinnt dieses Öl auf Jesus nieder. Im Markus-Evangelium auf sein Haupt, Im Johannesevangelium werden auch die Füße gesalbt. Und dann, das kommentiert dann Johannes, öffnet sie ihre Haare, was für eine Frau im Judentum damals nicht erlaubt war. Das war anstößig, das war anrüchig. Und sie wirft sich vor Jesus nieder und trocknet mit ihren Haaren die Füße Jesu von diesem Öl. Was für ein Bild. Was für eine Liebe, was für eine Hingabe sichtbar wird. Und ich finde, diese Geschichte ist die perfekte Auslegung oder das perfekte Bild, um zu verstehen, was Paulus mit Liebe meint. Im 1. Korintherbrief steht das, und jetzt gucke ich, ob ich das hier auch irgendwo in meinem Konzept habe. Sonst muss ich vortreten und es dort vorlesen. Ja, da komme ich euch mal ein bisschen nah. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und wir sehen das hier in dieser Geschichte lebendig werden. Und was ist die Reaktion der Frommen? Was ist die Reaktion auf Liebe? Vergeudung! Verschwendung! Warum? Wozu? Was soll das? Ich weiß, das war jetzt... Ne? Aber ich glaube, ihr habt jetzt ein was gemerkt. Bis jetzt waren wir in einem sanften, in einem total behüteten und behaglichen Moment. Und dann donnert dieses Urteil hinein. Wie schmerzhaft muss das gewesen sein? Wie erniedrigend. Es wurden aber etliche unwillig, ärgerlich, entrüsteten sich, empörten sich bei sich selbst. Verschwendung, Vergeudung ist ihre Reaktion. Und wisst ihr was? Im Matthäusevangelium heißt es, es sind die Jünger, die so reden, die so denken. Also die, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, die 3 Jahre von ihm gelernt haben. 2 Tage vor der Kreuzigung haben die noch nichts begriffen. Und Judas ist derjenige, der beim Johannesevangelium sich zum Sprachrohr dieser Aussage macht. Einer von den 12. Das wird dort extra nochmal benannt. Das heißt, es hätte jeder so sagen können. Aber Judas macht sich in dem Moment zum Sprachrohr. Und da merken wir, wenn das den Jüngern damals schon so gegangen ist und wenn die Jünger damals in der Gefahr standen, so zu reagieren, dann betrifft es uns genauso. Und wenn wir mal ehrlich gucken in unser Leben und wir leben und wir erleben, wie Menschen für Jesus Dinge hingeben, die was aufgeben, die was opfern, die Liebe und Hingabe deutlich machen, die vielleicht gerade irgendwas von Gott empfangen haben und brennend sind vor Liebe für ihn und dort mutig vorwärts gehen, dann kommen solche Sätze wie, ja, der kühlt auch noch ab. Das ist nichts anderes. Anstatt denjenigen zu befeuern, ihn zu ermutigen, ihm Kraft und Flügel, Luft unter die Flügel zu geben, legen wir eine Kette an und versuchen, ein Stück zurückzunehmen, weil wir uns in unserer toten Ruhe gestört fühlen. In unserer Lauheit angegriffen. Wie oft sehen wir, wie Liebe geschieht und wir sagen, das ist zu viel. Das ist übertrieben. Da geht es nicht allein nur um Geld. Das kann man übertragen auf verschiedene Dinge. Und jetzt das Kontrastprogramm. Wie geht Jesus damit um? Lass sie. Wir wissen von Maria, dass sie damals, Lukas 10 kann man das lesen, zu den Füßen Jesu saß und dort zugehört hat, was Jesus gelehrt hat. Und dort kommt Martha und sagt, Jesus sagt einmal, die soll mit abbacken. Ich schuft mich hier krumm. Könntest du nicht mal. Der mal endlich sagen, dass das, was die hier macht, total falsch ist. Martha hat das schon mal erlebt. Dass ihre Maria hat das schon mal erlebt. Danke, Daniel. Die Reaktion war gut. Maria hat das schon mal erlebt. Sie saß zu den Füßen Jesu und wird angegriffen aufgrund der Liebe, die sie ihrem Herrn zeigt. Und damals verteidigt sie Jesus und dieses Mal verteidigt sie Jesus. Wir hören von dieser Frau nicht, dass sie sich verteidigt. Wir haben vor uns gelesen, die Liebe erträgt alles, sie erduldet alles. Sie lässt sich von Jesus befreien, sie lässt sich von Jesus verteidigen, schützen. Und er würdigt ihren Einsatz. Gerade noch dieses Verschwendung, Vergeudung und dann das Urteil Jesu. Sie hat ein gutes, ein kostbares, ein wertvolles Werk an mir getan. Wie gegensätzlich kann das Urteil von Frommen und das Urteil Gottes doch aussehen? Und das sollte uns demütig machen. Weil wir sind in der Geschichte drin. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen, auch in eurem Leben, wie ihr da durchaus drin sein könnt. Warum bekümmert ihr sie? Warum macht ihr ihr Mühe oder warum macht ihr ihr Mühsal? Das fragt Jesus. Und dann sagen die Jünger, sie haben ja vorher gesagt, naja, wer hätte es doch den Armen geben können? Diese Menge an Geld, diese Menge an Wert, das hätte doch den Armen viel besser geholfen. Und ja, es stimmt. Es wären anderthalbes Jahr ungefähr, wie man die Armen hätte, also irgendeine Familie hätte durchbringen können. Und dann macht Jesus etwas, er gibt seinen Jüngern die Möglichkeit, ihre Herzen zu prüfen. Die Jünger nehmen im Endeffekt eine Anweisung aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 15. Dort heißt es, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden, darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Das heißt, das ist erstmal etwas, wo das Alte Testament, wo die Tora den Menschen, den Juden auffordert, den, der Gott gehorsam sein will, wenn du Arme siehst, du hast den Auftrag, ihnen zu helfen. Und ein paar Verse vorher heißt es dort, es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, damit du es in Besitz nimmst, vorausgesetzt, dass du der Stimme deines Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchst und alle deine Gebote und alle diese Gebote bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete. Also Armut wird hier laut 5. Mose 15 als etwas Unnatürliches dargestellt. Also etwas, was Gott nicht will. Es zeigt an, dass dort irgendetwas nicht im Willen und im Segen Gottes ist. Und deswegen hat der Gläubige, hat der gottesfürchtige Mensch die Aufgabe, Armut abzuhelfen. Das ist erstmal der biblische Horizont. Also das, was die Jünger dort entgegnen, ist erstmal was, wo man sagt, haben sie was verstanden? Und dann sagt aber Jesus, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Und die Frage ist, die dort drin steckt, wie geht ihr denn sonst mit Armen um, wenn ihr an ihnen vorbeilauft? Kümmern die euch? Oder ist das bloß gerade ein netter Vorwand, ein frommes Ding, dass man sagen kann, ja eigentlich, ne, der Arme, kann ein bisschen glänzen mit, ich habe was verstanden, ich lebe es zwar näher, aber es ist zweitens. Genau, Heuchelei. Ging es den Jüngern wirklich um die Armen? Das ist die Frage, die Jesus ihnen hier unterschwellig stellt. Da müssen sie sich prüfen. Oder ist es nur ein frommer und biblisch fein zurechtgelegter Grund, um ihr eigenes, verdrehtes und böses Herz nicht anschauen zu müssen, was selbstsüchtig getrieben ist. Und ich glaube, auch da sind wir nicht weit fern. Weil sobald irgendjemand kommt und wir Liebe und Hingabe miterleben, wie schnell sind wir dabei, dass wir plötzlich ablenken und auf irgendwas vermeintlich Richtiges hinweisen, um uns der Tatsache nicht zu stellen und das, was es in uns ausgelöst hat, weil das unangenehm ist, weil wir das nicht wahrhaben wollen in uns. Da kommt plötzlich Neid hoch und wir tun so, ja, das ist ja übertrieben. Und rechtfertigen uns selber. Und wer sich selber rechtfertigt, geht an der Erlösung Jesu vorbei, ihr Lieben. Wahrheit und Veränderung, also Veränderung gibt es nur, wenn wir der Wahrheit ins Auge schauen. Und dann sagt Jesus etwas, und auch das finde ich hochinteressant. Er sagt, sie hat getan, was sie konnte oder was sie hatte. Es steht nicht da, sie hat das getan, was sie eh nicht konnte. Oder sie hat das getan, was sie nicht hatte. Oder sie hat nur die Hälfte von dem getan, was sie hätte tun können. Jesus tut hier ganz nüchtern, ganz einfach kommentieren, sie tat, was sie hatte, was sie konnte. Wie oft in Gesprächen, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen, ihm sich hinzugeben und ihm wirklich sich komplett zu übergeben, hört man in Gesprächen, vielleicht habt ihr da auch schon mal sowas gehört oder vielleicht habt ihr es selber schon mal erkannt in euch. Ja, aber was ist, wenn Jesus mich nach hinter Timbuktuland schicken geht? Ja, aber was ist, wenn Jesus das möchte, dass ich das tue? Ja, was ist, wenn mein guter Ruf dabei flöten geht? Ja, was, wenn ich meiner Vergangenheit ins Auge gucken müsste und vergeben müsste? Und wir schaffen Gründe um Gründe und häufen sie auf, warum wir Jesus nicht vertrauen müssen. Ein bisschen ist ja in Ordnung. Aber nee, völlig. Nicht ganz. Und wir enttarnen mit diesen Gesprächen und in diesen Momenten, wenn wir das in unserem Herzen feststellen, im Endeffekt, dass wir nicht ungeteilt Jesus nachfolgen, sondern dass es dort etwas gibt, was uns hindern will, ihm zu gehorchen, ihm wirklich ganz zu gehören. Und wisst ihr, ich finde das spannend. Es ist ja nicht so, dass man diese Kämpfe nicht kennt. Ich glaube, sitzen wir alle in demselben Boot und strampeln manchmal ordentlich und rudern und machen und merken, wir so richtig vorwärts kommen wir nie. Aber diesen Kampf immer wieder zu kämpfen, dass mein Herz ungeteilt meinem Herrn gehört, ist christliche Pflicht und Aufgabe. Und wenn Gott diese Dinge von dir verlangen sollte, dann zeigt das doch, wie sehr wir und wie wenig wir Gott kennen, oder? Wenn Gott wirklich denkt, du bist in Hintertimbuktu-Land am besten aufgehoben, dann ist es doch pure Unglaube, dass wir der Meinung sind, dass es nicht so ist. Und wir sind der Meinung, wir wissen es besser als Gott. Wenn mein guter Ruf mir wichtiger ist, als dass ich Jesus nachfolge, dann offenbart das doch nichts anderes, als dass es mir mehr um mir geht, als um seine Ehre. Wenn ich lieber an meiner Vergangenheit festhalte und nicht vergeben will, dann bedeutet es doch lieber und ehrlicherweise, dass ich lieber im Zorn und in der Bitterkeit schmollen will, anstatt befreit zu werden und dieses Gift aus meinem Leben loszuwerden. Wie dämlich sind wir? Und da sind wir alle im selben Boot. Das kennen wir doch alle. Wir sind immer wieder versucht, irgendetwas nicht loslassen zu wollen. Und dann kommt dort diese Frau, sag mal, hackt's und macht einfach und gibt sich hin und zeigt diese ungeheuchelte Liebe. Und weil wir uns plötzlich überführt fühlen, muss diese Frau leiden. Und wir fühlen uns dabei noch im Recht. Sie tat, was sie konnte. Und wisst ihr, eigentlich ist dieser Satz auch total befreiend. Weil Gott nicht irgendwas fordert, was wir nicht können. Sie hat einfach das gemacht, was sie konnte. Sie hat das eingesetzt, was sie hatte. Wie viel christlichen Stress ersparen wir uns, wenn wir einfach bei unseren Leisten bleiben, wenn wir Schuster werden. Wenn wir einfach das tun, was Gott ja eh schon in uns hineingelegt hat. Anstatt in allem rumzumatschen, was wir eh nicht können. Und was mehr Schaden anrichtet, als dass es hilft. Nur weil wir aus einer vermeintlich christlichen Nächstenliebe uns dazu gedrungen fühlen. Die Frau wusste, was sie kann. Sie wusste, was sie hat. Und das hat sie gemacht. That's it. Es könnte so einfach sein. Deswegen die Frage, was hast du? Was hat dir Gott gegeben? Was ist das, was du tun kannst? Und dann tu es mit Leidenschaft, mit Hingabe, in Demut und Liebe. Und bei allem, was du nicht kannst, hebst du fröhlich die Hände und gehst vorbei. Und so viel frommer Stress erledigt sich von selbst. Und dann ist es ganz spannend, dass es hier um etwas geht. Es ist eine schon tiefe Tat, die diese Frau tut. Aber das, was sie tut, hat plötzlich ein prophetisches Element. Etwas, was sie nicht erahnt hat, bin ich der Meinung. Vielleicht, was sie erspürt hat, wo sie gemerkt hat, die Liebe drängt sie dazu. Und dann sagt Jesus, das, was diese Frau hier getan hat, ist eine Tat, die prophetische Natur hat. Sie hat mich im Vorfeld auf mein Begräbnis hingesalbt. Sie hat etwas getan, was zu dem Zeitpunkt, wo Jesus vom Kreuz genommen wird, nicht mehr möglich ist, weil die Zeit zu eng ist. Das konnte vorher keiner wissen. Jesus hat natürlich seinen Jüngern mehrfach gesagt, dass er nach Jerusalem geht, dass er leidet, dass er stirbt. Aber na, das mit dem Zuhören und dem Verstehen, Und auch da sitzen wir im selben Boot wie die Jünger. Wir haben schon so viel gehört und teilweise raffen wir es auch nicht. Und dann braucht es diese Frau. Dann braucht es solche Männer oder solche Frauen, die in dieser Hingabe und mit diesem empfindsamen Herzen dort etwas spüren, was Gott angekündigt hat, was er ins Herz hineingelegt hat und dem nachgehen und es ausführen. Und dann kündigt Jesus noch an, und das ist nicht gleichsam weniger gewaltig: Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Boah. Überall, wo vom Evangelium, von dieser Rettungsbotschaft, von dieser Königsherrschaft, die hereinbricht beim Menschen, geredet wird, dort wird diese Frau genannt werden. Als ein überstrahlendes Ereignis und Beispiel, was Gott gebührt. Und das stößt uns an. Und das darf uns eigentlich nicht kalt lassen. Tu, was du kannst. Setze ein, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Und tu es wirklich. Nicht mit dem halben Hintern. Nicht mit halber Kraft. Tu es mit Liebe und Hingabe. Ich möchte schließen. Ich habe ein Zitat gefunden von Martin Schleske, und das, finde ich, nimmt vieles nochmal auf, was er gesagt hat in einem seiner Bücher. Die Hingabe ist das Merkmal des ewigen Lebens. Die Hingabe ist die Wahrheit des Himmels. Es ist das, was Jesus in einer vollkommenen Weise auf Erden lebte und was ihm die Würde gibt, als Menschensohn, Gottes Sohn genannt zu werden oder zu sein. Denn durch die Hingabe wurde sichtbar, wer er war. Und die Hingabe war auch die Kraft all dessen, was er bewirkte. Ein Mensch, der in all seiner Vorläufigkeit zur Hingabe fähig ist, trägt heute schon das Lebensmerkmal der künftigen Welt. Er bringt ewiges Leben in das heute unsere Welt hinein. Ihr Lieben, das ist unsere hohe Berufung. Dazu bist du gesandt in diese Welt. Ja, in aller Gebrochenheit, ja, in aller Vorläufigkeit sind wir diejenigen, die heute diese Lebensmerkmale der Ewigkeit, der künftigen Welt, des Reiches Gottes in unserem Leben sichtbar machen sollen und sichtbar bekommen sollen. Warum? Weil wir aufs Kreuz schauen. Weil wir auf den erhöhten Christus sehen, der dort am Kreuz hängt und uns zeigt, was Hingabe bedeutet. Daraus fließt jede Hingabe. Wenn Hingabe aus Zwang passiert, wenn Hingabe aus Druck, aus Manipulation passiert, ist es keine göttliche, biblische Hingabe. Es ist nicht diese Hingabe, von der wir heute hier gesprochen haben, sondern es ist eine Hingabe der Ergriffenheit dessen, wer Gott ist, und daraus sich hinzugeben. Wenn du sagst, du hast diese Hingabe nicht, dann musst du jetzt nicht nach Hause gehen und versuchen, irgendeine Ölpresse oder irgendetwas anderes zu nehmen, dich da drin einzuspannen und zuzudrehen und zu hoffen, dass eine fingelerische Hingabe rauskommt. Sondern dann ist es der Ort, wo du hingehst und sagst: Herr, ich habe die Hingabe nicht. Und ich weiß, ich sollte sie haben. Und dann legst du ab, was dieser Hingabe im Weg steht. Alle Selbstsucht, dieses Verkehrte, was da in dir ist, diese Abneigung, diese Hochmut, vielleicht auch Geldgier. Und du legst es ab und du bittest um Vergebung. Du kehrst um und du überzeugst dein Herz, dass es nur eine richtige Haltung Gott gegenüber gibt. Und das ist die Haltung der Hingabe in Liebe und Demut. Ich möchte jetzt gern mit uns einen Moment nehmen, wo wir auf ein Lied hören. Julian, das ist im Hintergrund beim Firefox drin. Das heißt, du kannst das mal versuchen zum Laufen zu kriegen. Und ich lade uns ein, dass wir darauf hören. Dass wir uns davon vielleicht auch nochmal ergreifen lassen. Und im Nachgang möchte ich uns gern einladen zu einer Gebetsrunde, beziehungsweise ich werde mit uns beten. Und dann schließen wir den Gottesdienst so nach und nach ab. Ich möchte uns einladen zum Gebet. Und vielleicht ist es was, wo du sagst, hey, ja, ich merke, hier ist was, was mein Herz von dieser Hingabe Gott gegenüber weghalten will. Vielleicht willst du das eintauschen heute. Dann lade ich dich jetzt gleich ein, wir werden beten. Und dann lasst uns genau darum beten, dass wir das abgeben, dass wir das hinlegen, was wir als Gründe haben, was wir als Einstellungen haben, was wir als Meinungen haben, die uns davon hin und weghalten wollen, Gott wirklich zu vertrauen. Dann leg das wirklich ab am Kreuz. Und ich werde es im Gebet anleiten. Das könnt ihr still machen. Vielleicht merkt ihr aber auch, jetzt einfach nur da sitzen, das funktioniert nicht. Ich will das irgendwie auch noch deutlich machen, dass ich mich danach ausstrecke, dass ich mich danach sehne. Dann entweder steht auf und zeigt es Gott so oder öffnet die Hände und sagt, Herr, ich bin da bedürftig. Ihr dürft es gerne mit eurem Körper auch irgendwo ausdrücken. Das kann helfen, dass unsere Seele, dass unser Geist sich wirklich dafür öffnet. Und jetzt möchte ich uns einladen zum Gebet. Vater im Himmel, wir kommen so, wie wir sind. Und wir wissen um unsere Momente, wo unser Herz ja dort wieder gebunden werden soll. Oder wo Dinge in unserem Herzen sichtbar werden. Die Zweifel sehen, die Unglauben sehen, die Misstrauen dir gegenüber irgendwo dort ja, sichtbar werden lassen. Und wir kommen so, wir werden offenbar. Und wir bringen dir, Herr, hin, diese Dinge in unserem Herzen, die uns einreden wollen, wir können dir nicht vertrauen. Oder wir können uns unmöglich so hingeben, das ist ein zu hoher Preis. Und wir bitten dich, Jesus, hilf uns, das wirklich loszulassen. Wir bitten dich, Jesus, befreie uns von diesem Irrglauben. Und wir legen es ab jetzt im Namen Jesu an deinem Kreuz. Bitten dich um Vergebung, wo wir dir nicht gebracht haben, was dir wirklich gebührt. Und wir lassen es los. Und wir bitten dich jetzt, Jesus, füll du uns mit dieser Hingabe, mit dieser Demut, mit dieser Liebe, die sich vor dir beugt. Herr, erweck du in uns ein Herz, was das fassen kann und was das glauben kann, dass dir vorbehaltlos zu vertrauen das Wertvollste und Kostbarste ist, was wir in unserem Leben tun können. Und Herr, wo wir einen Weg gehen müssen, um Dinge auch loszulassen, da bitten wir dich, hilf uns. Da bitten wir dich, zieh du uns dir nach, damit wir sicher laufen. Herr, wir beten für uns selber, aber wir beten auch für uns als Gemeinde. Führ du uns dort in ein Neues hinein. Und schenke uns die Freiheit, das wegzulassen, was wir nicht können, was wir nicht haben. Und schenke uns neu diesen Mut, zu tun, was du uns gegeben hast. Und das mit aller Liebe, mit aller Einfachheit, mit aller Hingabe zu tun. Und wir danken dir, dass du nicht mehr verlangst. Wir danken dir, dass wir aufs Kreuz schauen dürfen. Und dass wir uns dort neu ergreifen lassen dürfen von dieser Liebe. Dir sei Anbetung. Dir sei der Dank. Dir sei unser Leben, so wie es ist. In allem Verkümmerten, in allem Verkehrten, in allem Vorläufigen. Und wir danken dir, dass wir nicht mehr bringen brauchen. Weil wir nicht mehr haben. Aber wir danken dir, dass dein Geist hineinkommt und erneuert. Ausrüstet, ausstattet, heilt, befreit. Du bist alles in allem. Das wollen wir neu greifen. Dir sei die Ehre darüber. Wirke an uns, Herr, was wir uns selber nicht tun können. Amen. Wem ich zu nahe getreten bin mit meinem kurzen, lauten Ausruf, dem bitte ich um Entschuldigung. Aber das brauchte die Dramaturgie der Predigt heute. Aber wenn ihm das wehgetan haben sollte, das habe ich nicht getan, um euch zu verletzen, sondern weil es die Situation erfordert hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so geht hin im Frieden Gottes. Amen. Einen schönen Sonntag.